Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert. Mein Name ist Klaus Morgenstern, ich bin einer der beiden Sprecher des DIA.
Und mein Name ist Fabian Dittrich, der andere Teil unseres Sprecherduos. So Klaus, was steht denn bei uns heute auf dem Programm?
Heute müssen wir erst einmal tief in unsere Erinnerung kramen. Wir reden nämlich über Finanzbildung. Da kommt die Schulzeit ins Spiel. Und die liegt schon ein ganzes Stück zurück. Vor allem bei mir.
Hast du denn in der Schule gelernt, wie man mit Geld umgeht?
Ganz und gar nicht. Aber in meinem Fall ist das auch kein Wunder. Ich bin im Osten Deutschlands aufgewachsen. Da gab es nur Sparkasse und staatliche Versicherung. Das war's dann schon. Viel Lehrstoff wäre da nicht zusammengekommen. Aber wie war's bei dir?
Ach, Wirtschaftstheorien hatten wir da schon. Also tote Ökonomen. Praktische Tipps fürs Leben, ja so zu Konto, Geldanlage und Altersvorsorge, die gab's leider nicht. Wer wollte, dürfte in der Freizeit beim Börsenspiel der örtlichen Sparkasse mitmachen. Da haben wir dann alles in eine amerikanische Silbermine namens Sunshine Mining investiert. Aber lag natürlich nahe, weil ich ja schon immer so ein sonniger Typ war, gell?
Naja, wenn du meinst. Aber genau deshalb wollen wir heute mit Sven Schumann vom Bündnis Ökonomische Bildung darüber reden, wie man das in Zukunft in der Schule besser machen kann. Und natürlich auch, wie Finanzwissen über die Schule hinaus besser vermittelt werden kann.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, hast du eigentlich schon einen Blick in den jüngsten Atlas der deutschen Rentenversicherung geworfen?
Also beim Stichwort Atlas denke ich eigentlich an Erdkunde oder Auto, aber nicht an Rente.
Das hatte ich mir gedacht. Aber es gibt wirklich einen Rentenatlas. So lautet nämlich der Titel einer Broschüre, in der die deutsche Rentenversicherung eine Menge interessanter Zahlen und Fakten auflistet. Die jüngste Ausgabe hat unser Stammautor Uwe Romanski unlängst mal unter die Lupe genommen und für unsere Webseite ein paar interessante Details herausgefischt.
Lass mich raten. Der Atlas zeigt, in welche Länder der Erde es unsere Rentner zieht, wenn sie ihren verdienten Ruhestand antreten.
Ja, auch das. Aber dabei handelt es sich mit knapp einer Viertelmillion Menschen doch nur um einen kleinen Teil der deutschen Ruheständler. Daher zeigt der Atlas auch, wie sich die durchschnittlichen Renten von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Wo, meinst du, fallen sie am höchsten aus?
Da tippe ich auf Nordrhein-Westfalen. Da gab es schon immer viel Industrie und gut bezahlte Jobs. Das schlägt sich dann in der späteren Rente natürlich nieder.
Knapp daneben. Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit der zweithöchsten Bruttorente. An der Spitze liegt das Saarland.
Ach, natürlich, dass ich darauf nicht gekommen bin. Die Bergmannsrenten heben da wahrscheinlich den Schnitt.
Wer noch mehr Details aus dem Rentenatlas erfahren möchte, sollte einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen. www.dia-vorsorge.de. Doch nun zu unserem heutigen Thema. Wie machen Finanzen Schule?
Unser heutiger Gesprächspartner Sven Schumann ist Vorstand des Bündnisses Ökonomische Bildung in Deutschland. Das ist ein Netzwerk von Förderern der wirtschaftlichen Bildung.
Ich bin wirklich gespannt, wie er den Schülerinnen und Schülern den Finanzmarkt erklären will.
Gut zu wissen.
Ja, hallo Herr Schumann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ein liebes Hallo auch von mir.
Ja, Herr Schumann, wie war das denn bei Ihnen in der Schulzeit? Sind diese Erfahrungen etwa Ihr heutiger Antrieb?
Nein, mein Antrieb kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin hauptberuflich bei der Deutschen Börse als Kommunikator beschäftigt. Und wir im Haus beschäftigen uns natürlich mit der Frage, wie können wir die Partizipation am Kapitalmarkt fördern? Also, Aktienkultur ist das Stichwort. Im internationalen Vergleich stehen wir da nicht besonders gut da. Da gibt es jedes Jahr Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, die steigen zwar im Moment, aber die bewegen sich im Bereich von 17,5% der Bevölkerung. Also nicht sonderlich viel. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir das ändern? Haben da unterschiedliche Ansatzpunkte von Marketing über politischen Dialog und eben auch die Frage, wie können wir Zugangsbarrieren abbauen? Und wenn wir über Zugangsbarrieren nachdenken, dann denken wir über Finanzbildung nach. Das ist nämlich eine der Barrieren, die abgesenkt werden müssen. Und so bin ich zum Thema Finanzbildung gekommen. Was mich wirklich antreibt, was das Feuer am Lodern hält, ist die Frage der Chancengerechtigkeit. Denn gerade beim Thema Finanzbildung ist der Zugang zum Thema entscheidend. Und Sie können eigentlich nur über die Schule den chancengerechten Zugang zum Thema ermöglichen. Und vor dem Hintergrund ist das meine große Motivation.
Geben Sie uns doch mal eine Einschätzung. Wie ist es um die Finanzbildung in Deutschland bestellt?
Handlungsbedarf ist weiter vorhanden. Das ist meine Erkenntnis. Das betrifft aber nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere Länder. Der Unterschied ist, dass viele andere Länder inzwischen sich nationale Strategien gegeben haben zur Verbesserung der Finanzbildung in ihrem Land, wie das von der OECD nach der Finanzkrise 2008 als eine Maßnahme zur Stärkung der Finanzstabilität vorgeschlagen worden ist. In Deutschland sucht man so eine Strategie vergeblich.
Die Frage hatte einen ganz konkreten Hintergrund. Die Meinungen der Experten gehen nämlich auseinander. Einige meinen, zum Beispiel Professor Oehler von der Universität Bamberg, dass die Lage gar nicht so düster sei, wie sie aus manchen Umfragen und Studien abgeleitet würde. Dort würden einfach die falschen Fragen gestellt und die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Wie definiert man Finanzbildung am besten und wie misst man sie richtig?
Es geht um die Befähigung, eigenverantwortlich tragfähige Zukunftsentscheidungen mit Bezug zu Finanzen zu treffen. Das heißt, um die Befähigung, Konsumentscheidungen zu tätigen, ums effektive Management der eigenen Finanzressourcen, wie beispielsweise Kontoführung oder Haushaltsplanung. Es geht um die kritisch-reflexive Beurteilung von Finanzdienstleistungen, aber auch um die Analyse und Bewertung der politischen Rahmenbedingungen von Finanzmärkten. Wenn es um die Messung geht, ganz klassisch, können Sie qualitativ oder quantitativ an die Frage herangehen. Qualitativ erfolgt das global mit den sogenannten Big Three oder Big Five. Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden, um die Vergleichbarkeit von Finanzbildung in der Welt zu ermöglichen. Entwickelt haben das die Professorinnen Lusardi und Mitchell von der Wharton School. In Deutschland schneiden wir bei Umfragen immer recht gut ab, weil ein Teil der Fragen einfach mit mathematischer Kompetenz zu lösen ist. Und diese mathematische Kompetenz ist in Deutschland nun mal ausgeprägt vorhanden. Wenn es um die quantitative Messung geht, kann man sich mal die ÖBIX-Studie anschauen. Das ist eine Studie, die das Institut für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg im Auftrag der Flossbach-von-Storch-Stiftung durchgeführt hat. Die haben tatsächlich mal Zahlenwerke entwickelt, nämlich einen Index, deren Zustand über die ökonomische Bildung in den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland abgibt. Im Ergebnis sieht man, dass die Wirtschaft oder die Verankerung von Wirtschaft in den allgemeinbildenden Schulen eben nicht ausreichend ist. Sie entspricht nicht einmal einem normalen Nebenfach. Wichtig ist an der Stelle das subjektive Empfinden von Finanzbildung. Wenn Sie sich beispielsweise den Jugendfinanzmonitor anschauen, den Forsa regelmäßig im Auftrag der Schufa durchführt, dann ist ein Ergebnis, dass Schüler immer wieder nach mehr Finanzbildung nachfragen. Und dieser Indikator steigt regelmäßig über die Jahre hinweg an. Wir bei der Deutschen Börse haben im Kontext der Aktienkultur mal eine Studie durchgeführt, wo wir explizit Nicht-Aktionäre gefragt haben, warum seid ihr eigentlich Nicht-Aktionäre? Die Studie wurde durchgeführt von der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt in Zusammenarbeit mit Forschenden von der Goethe-Uni. Und die hat ein ganz spannendes Ergebnis zutage gefördert, nämlich die Erkenntnis, dass Finanzbildung durchaus vorhanden ist, dass aber die Vorstellung, wie viel Finanzbildung man zur Partizipation am Kapitalmarkt braucht, falsch ist. Im übertragenen Sinne gingen die Menschen davon aus, dass sie zum Bewegen eines Autos wissen müssen, wie der Ottomotor funktioniert. Und an dieser Stelle haben wir abgeleitet, Finanzbildung ist auch zu wissen, was man nicht wissen muss.
Ja, das ist ganz spannend. Sie haben ja jetzt schon den Bogen geschlagen, im Prinzip von der wissenschaftlichen, theoretischen Betrachtung hin zu den praktischen Aspekten von Finanzbildung. Und jetzt vielleicht mal eine ganz praktische Frage. Wie, bei welchen Gelegenheiten können wir denn in Deutschland Finanzbildung verbessern? Sie haben ja zum Beispiel in Ihrem Nebenjob bei der Deutschen Börse einen Podcast über den Frankfurter Finanzplatz. Sind es solche Medien? Geht es über das Digitale?
Nun, Podcast ist sicherlich ein Medium, das gerade junge Leute erreicht. Was den angesprochenen Börsenplatz-Podcast angeht, ist jetzt die Vermittlung von Finanzbildung nicht mein Ziel. Ich glaube, um Finanzbildung in Deutschland grundsätzlich zu verbessern, müssen wir schauen, dass wir das Thema in der Schule verankern. Das ist eine der zentralen Forderungen des Bündnisses Ökonomische Bildung Deutschland, nämlich die Verankerung von ökonomischer Bildung in hinreichendem Umfang in der Schule. Idealtypisch in einem Schulfach Wirtschaft und wo es anders nicht darstellbar ist, durchaus in Kombinationsfächern. Wichtig ist, dass ökonomische Bildung und damit auch die Finanzbildung als eine ihrer Disziplinen eine Verortung im Schulsystem hat. Auch wichtig ist, dass die Lehrerausbildung so gestaltet ist, dass die Lehrer fachdidaktisch in der Lage sind, das Thema zu vermitteln.
Sie hatten jetzt letztens schon mehrfach auf das Bündnis verwiesen. Sagen Sie doch mal, wer gehört zu diesem Netzwerk und was stellt dieses Netzwerk konkret an?
Das Bündnis hat eine Sache geschafft, dass sich verschiedenste Institutionen zusammengefunden haben, die normalerweise nicht an einem Strang ziehen. Wir haben in unserer Gründungsversammlung Vertreter gehabt von Lehrerverbänden wie dem Deutschen Lehrerverband oder dem Deutschen Realschullehrerverband, zahlreiche Stiftungen, Forschungsinstitute, Forschungseinrichtungen bis hin zu Wirtschaftsunternehmen wie eben die Deutsche Börse. Und dieses Netzwerk und die Heterogenität innerhalb des Bündnisses ist der große Vorteil, weil wir sehr, sehr glaubwürdig über das Thema sprechen können, aus unterschiedlichsten Perspektiven heraus unsere Meinung herausbilden, damit eben nicht ideologisch oder unternehmenspolitisch argumentieren.
Bei welchen Themen sehen Sie denn den größten Nachholbedarf, was ökonomische Bildung angeht?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was mir persönlich wichtig wäre, ist, dass wir uns in Deutschland auf Mindeststandards verständigen, die in der Schule vermittelt werden müssen. Könnte eine Aufgabe der Kultusministerkonferenz sein. Die hat sich aber zuletzt meines Wissens 2008 mit dem Thema Wirtschaft in allgemeinbildenden Schulen beschäftigt und hat nochmal einen kleinen Schlenker gemacht über das Thema Verbraucherbildung im Jahre 2013. Also hier könnte man, wenn man irgendwie Themen für die Agenda sucht, das Thema Wirtschaft in der Schule durchaus nochmal beleuchten unter aktuellen Gesichtspunkten.
Das DIA hat vor einiger Zeit auch eine Studie zum Thema Finanzbildung aufgelegt. Die ergab wiederum, dass Finanzwissen vor allen Dingen situativ und fallbezogen abgefragt wird, also weniger auf Vorrat angelegt werden soll, nach Meinung der Befragten. Muss man auf der Grundlage dieser Befragungsergebnisse die Finanzbildung in der Schule nicht völlig anders anlegen als Unterricht im normalen Sinne?
Nun, Bildung ist immer ein Produkt aus Erkenntnis und Erfahrung. Das trifft jetzt nicht nur auf die Finanzbildung zu. Das heißt, Theorie und Praxis bedingen sich gegenseitig. Und nur dann, wenn das Erlernte in irgendeiner Weise erfahren wird, wird es sich festsetzen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie dürften entscheiden. Also Sie können ein Curriculum für die ökonomische Bildung erstellen. Einen bundesweit einheitlichen Lehrplan, der Finanzwissen im Alltag vermitteln soll. Was würden Sie auf jeden Fall da rein aufnehmen?
Da brauche ich nicht lange nachdenken, denn Sie können im Internet unter dem Schlagwort Lehrplan und Wirtschaft sich Musterlehrpläne runterladen. Das mal als Richtschnur. Im Schulsystem gibt es aber eine Währung. Da geht es um Stunden. Ausgedrückt über die Kontingentstundentafel. Und wenn Sie jetzt in dem einen Fach mehr Zeit brauchen, weil es noch nicht vorhanden ist oder wenig vorhanden ist, wie beim Thema Wirtschaft das der Fall ist, dann müssen Sie ein anderes Fach ein Stück weit reduzieren, weil stundenmäßig sind Sie am Limit. Und das wird politisch dazu führen, dass Sie Prioritäten setzen müssen. Und wenn ich in der Lage wäre oder in der Position wäre, als Politiker darüber eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich mich von den großen gesellschaftlichen Herausforderungen leiten lassen. Welche sind das? Klimawandel ist mit Sicherheit ein Thema, das ganz oben auf der Agenda steht. Es geht um Digitalisierung und es geht mit Sicherheit, und jetzt sind wir hier beim Deutschen Institut für Altersvorsorge, um die Alterung der Gesellschaft, den demografischen Wandel. Das sind alles Themen, die haben eins gemeinsam, nämlich sie bringen alle ein Finanzierungsthema mit sich, das die Gesellschaft in irgendeiner Weise stemmen muss. An der Stelle kommt der Kapitalmarkt ins Spiel als Finanzierungsplattform, als Finanzierungsinstrument. Und wenn ich über den Kapitalmarkt Geld allokieren will für diese Themen, dann muss ich zunächst einmal für Teilhabe in der Bevölkerung sorgen. Und vor diesem Hintergrund hat der Staat aus meiner Sicht ein großes Interesse, gerade das Thema Vermögensbildung ganz oben auf die Agenda zu setzen.
Auch die Finanzwirtschaft hat ein elementares Interesse daran, auf mündige und wissende Bürger zu treffen. Trägt sie daher auch Verantwortung mit für die Finanzbildung und sollte mit eigenen Mitteln dazu beitragen? Denn nur auf die Schulen zu zeigen, ist doch zu wenig, oder?
Ja gut, die Finanzindustrie leistet schon eine ganze Menge an der Stelle. Sie werden auf kaum einer Webseite eines Instituts gehen, ohne dort irgendwo nicht eine Ecke zur Finanzbildung zu finden. Die Tatsache, dass eben der Bedarf bei den Schülern und Schülerinnen vorhanden ist, sorgt natürlich auch dafür, dass da ein gewisses Angebot geschaffen wurde. Das geht über die unterschiedlichsten Formen von, ich sage jetzt mal, Lehrmaterialien, die didaktisch aufbereitet wurden, über YouTube-Filme auf der Webseite, bis hin eben zu einem Angebot, wie wir es als Deutsche Börse haben, mit einem Besucherzentrum, wo wir zwischen 30 und 100.000 Schüler pro Jahr an das Thema heranführen. Also die Finanzwirtschaft nimmt hier an der Stelle schon Verantwortung, aber insbesondere deswegen, weil im Schulbereich aus deren Sicht vor allen Dingen zu wenig gemacht wird.
Wenn wir jetzt über die Schulen reden, ist es ja so, dass viele Direktionen durchaus sehr kritisch reagieren auf Angebote der Finanzwirtschaft. In der Politik gibt es sogar Stimmen, die ein Engagement von Banken oder der Versicherungswirtschaft in der Schule rundum ablehnen. Also aus Angst am Ende wird es nicht um die Vermittlung von grundsätzlicher ökonomischer Bildung, sondern um die Vorbereitung oder den Verkauf von Finanzprodukten gehen. Wie lassen sich solche Vorbehalte aus der Welt schaffen? Wie diskutieren Sie das mit den Lehrerverbänden, die bei Ihnen im Bündnis beteiligt sind?
Ich glaube, dass sich diese Vorbehalte überhaupt nicht aus der Welt schaffen lassen. Das hat auch ein bisschen was mit dem Thema Schutzraum Schule zu tun. Wenn ich als Vater das mal so sagen darf, ich würde mich auch nicht freuen, wenn beispielsweise der Vertreter einer Schokoladenfabrik meinen Kindern etwas über Ernährung erzählen würde. Der Besuch in einer Schokoladenfabrik im Rahmen einer Klassenfahrt hat dann auch mal einen ganz anderen Charakter. Das zweite Thema, das wahrscheinlich ursächlich dafür ist, ist, dass die Anknüpfungspunkte fehlen. Wenn Sie Finanzthemen nicht ausreichend im Lehrplan verankert haben, dann fehlen Ihnen die Anknüpfungspunkte. Das heißt, die angesprochenen Schulleiter müssen ja auch erstmal das Thema in irgendeiner Weise verorten. Also ich glaube, dass da gerade aus der Finanzindustrie heraus Bedürfnisse gesehen werden auf Seiten der Schule, die einfach überhaupt nicht vorhanden sind.
Wir haben jetzt viel über die Schule gesprochen. Welche Instrumente und welche Gelegenheit gibt es über die Schule hinaus noch, um Finanzbildung an junge Menschen zu vermitteln?
Also die Eltern spielen mit Sicherheit eine große Rolle. Bevor die Kinder in die Schule kommen, ist das Thema Finanzen ein kleines Thema. Aber die Eltern leben natürlich viel vor. Und gerade bei den Eltern stelle ich mal die Frage, wie viel Finanzwissen ist denn dort vorhanden, das weitergegeben werden kann. Also hier befinden wir uns auch in einem Problemfeld. Wenn die Schule, sag ich mal, das Thema nicht übernimmt, dann werden insbesondere auch Menschen in prekären Lebenssituationen aus diesem Nichtwissen nicht herauskommen. Es ist aber auch keine Frage des Angebotes, sondern es ist eine Frage des Zugangs zu diesem Wissen. Und gerade bei der Fülle, die wir inzwischen an Angebot haben, braucht man fast schon Hilfe bei der Frage, was ist denn eigentlich der geeignete Einstieg oder welches Medium nutze ich für den Einstieg?
Ja, für die Hilfe beim Zugang hat das DIA mal in einer Studie eine virtuelle Litfaßsäule als Hilfe zur Selbsthilfe für Jugendliche oder wie Sie sagen, vielleicht auch für manche einen Erwachsenen vorgeschlagen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Mit Litfaßsäule meinen Sie vermutlich so eine Art Plattform, auf die man seine Angebote einstellen kann.
Genau.
Also solche Aggregatoren hat es gegeben in der Vergangenheit. Ich glaube, die sind alle ein wenig daran gescheitert, dass sie zu wenig bekannt waren und die Nachfrage nach dieser Aggregation wenig vorhanden war. Ich erinnere da das ein oder andere Projekt, das wir auch in der Finanzindustrie mit viel Eifer aufgesetzt haben, das dann hinterher wieder eingestellt worden ist. Also ich glaube, es geht eher um die Bewertung von Angeboten. Und an dieser Stelle greift dann weniger die Litfaßsäule als vielleicht die Mund-zu-Mund-Propaganda, die unter Schülern über WhatsApp oder welche Tools auch immer sehr ausgeprägt ist.
In der Schule gibt es Lernziele. Wenn Sie für Ihr Bündnis solche Ziele formulieren müssten, welche Etappen würden Sie für das nächste Schuljahr vorsehen?
Ja, eines unserer wichtigsten Ziele ist, dass wir die gesellschaftliche Bedeutung von ökonomischer Bildung schärfen wollen. Wenn wir da hinkommen, dass wir im Dialog auch mit politischen Entscheidern einen Schritt weiterkommen und Gehör finden, da wäre für uns schon sehr viel erreicht. Wenn wir die großen gesellschaftlichen Bezüge, die ich während des Gesprächs einmal aufgeführt habe, wenn wir es schaffen, dass in den Köpfen der Entscheider darüber nachgedacht wird, dass ökonomische Bildung Teil der Lösung sein kann, dann wäre ich schon sehr glücklich.
Ja, vielen Dank, Herr Schumann, für dieses Gespräch.
Recht vielen Dank auch von mir.
Ich habe zu danken.
So, Fabian, was bleibt?
Ja, ich werde mir jetzt nochmal die DIA-Studie zur Finanzbildung anschauen. Die ist zwar bereits vor 2 Jahren erschienen, aber ich denke, da finde ich sicher ein paar gute Vorschläge, was die Jugendlichen denn selbst erwarten, wenn es um Finanzbildung geht.
Da bin ich mir ganz sicher. Immerhin haben wir damals über 500 Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt. Du kannst darin übrigens auch lesen, wo sich Jugendliche am häufigsten informieren.
Ja, lass mich mal raten. Es ist nicht die Schule.
Damit liegst du schon mal richtig. Sie suchen am häufigsten im Internet, wenn es ums Geld geht. Und wenn Sie wissen wollen, an welcher Stelle die Schule steht, dann schauen Sie ebenfalls mal kurz in die Studie rein. Sie finden sie auf unserer Website www.dia-vorsorge.de.
Und schreiben Sie uns doch auch gerne mal, welches Thema wir hier für Sie zum Schwerpunkt machen können. Fragen und Vorschläge bitte an info@dia-vorsorge.de.
Und wenn Sie jetzt diesen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch die nächste Folge nicht.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.